Grüße, David. Shoutout nach Bali oder wo du gerade rumturnst. Ich wollte gerade sagen, ich sitze hier gerade beim Frühstück und ich lese gerade die Bild der Frau. Und da gibt es eine super interessante Statistik. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. 90% aller Podcast-Hörer und Hörerinnen haben beim Podcast-Dudes noch nicht auf Abonnieren geklickt. Das ist irre. Also, weil ich da, also A, ich wusste überhaupt nicht, dass es so viele Podcast-Hörerinnen gibt. Also 90% ist voll viel. Und dass die dann einfach nicht auf Abonnieren klicken, das ist ein Ding. Deutschland will bald Strafen dafür einführen, habe ich gehört. Gibt es eine Geldstrafe? Wie beim Falschparken. Also 2 Tage nicht Abo, gleich 48,50 Euro. Und wenn man 150 Mal im Jahr nicht abonniert, wird einem der Führerschein entzogen. Das ist irre. Ja, ich habe es gerade gelesen, ich dachte, ich lass dir mal zukommen. Also, falls du jetzt aus irgendeinem Grund auch unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das doch bitte gern. Ich sehe das. Ich sehe es. Also, wir hören uns gleich am Mikro. Bis gleich, ich starte jetzt die Aufnahme.
Ach, herrlich. Gestern war der erste Advent. Erster Advent bedeutet in Deutschland, ich guck mal kurz aus dem Fenster, ist so ein bisschen, ja, eigentlich so wie immer, also so ein bisschen bah. Also ich sehe hier draußen, wenn ich so auf meine Gartenstühle gucke, da hat sich so eine leichte Pfütze gebildet, der Tisch ist nass, es tröpfelt ein bisschen, es ist alles grau und aber, die Vögel zwitschern und über die möchte ich gleich ganz kurz mit euch reden, aber nicht nur mit euch, sondern auch mit Deutschlands schönstem Podcaster David Martin, der mir live zugeschaltet ist, aus Indonesien. Und zwar aus Bali. Nee, nicht aus Bali, denn du bist nämlich gerade gar nicht mehr auf Bali. Habe ich mir jetzt Gott sei Dank vorher nochmal sagen lassen, damit ich jetzt nicht ins Fettnäpfchen drücke. David, ganz kurz, wo bist du jetzt gerade?
Ich bin gerade auf Labuan Bajo. Labuan Bajo ist eine kleine Hafenstadt auf einer der Nachbarinseln Flores. Ich bin in der Nähe von den Komodo-Inseln. Falls jemand schon mal hier war, der wird das kennen. Für alle anderen, es ist eine von sehr, sehr vielen Inseln Indonesiens, aber sie ist auch sehr schön.
Bitte zwing mich nicht dazu, das schreiben zu müssen, irgendwie im Podcast-Titel oder in irgendwas. Also es wird nie, also es ist wahrscheinlich saukompliziert, oder? Hat's irgendwelche komischen Zeichen im Namen, die man nicht kennt?
Nichts, also man schreibt es genau so, wie man es spricht fast.
Labubababo.
Ja, das stimmt, genau, ja.
Das ist richtig, oder? Das heißt Labumbam Chat. Lambum
Labuan Bajo.
Labuan Bajo. So.
Jetzt pass mal auf, hier ist voll warm. Du wolltest schnell in die Folge reinstarten. Dann mach das doch gerne. Ich schwitze hier einen ab. Die
Können
Leute
wir noch kurz
sehen,
über den Namen von diesem Ort reden? Labumbam Babo? Nee, okay. Germans im Ausland.
War Niklas van Leibniz.
Niklas van Leibniz-Keks, genau. So, also herzlich willkommen zu Folge 83 von Dudes. Wir haben es wieder möglich gemacht. David sitzt mir gegenüber geschaltet. Er sitzt im Sonnenuntergang und ich bin nach wie vor fasziniert, dass wir das hinbekommen und finde es schön, dass wir jede Woche den Leuten hier eine Folge liefern können. Selbst wenn du am Arsch der Heide am anderen Ende der Welt sitzt, das ist toll. David, eine Sache, die du jetzt leider nicht unter Kontrolle hast, während du in der Nähe von Bali, ich sag so, damit ich den Ort nicht so oft sagen muss. Eine Sache, die du nicht unter Kontrolle hast, die kann ich dir jetzt ja sagen, ich bin hier gerade so ein bisschen dabei, unsere Karriere an die Wand zu fahren, also während du weg bist. Ich hoffe, es ist okay. Also ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen vielleicht verfolgen konntest. Es wird mir was vorgeworfen, ich fühle mich zu Unrecht gejudged. Aber es wird mir gerade im Internet vorgeworfen, dass ich ein Verhältnis mit einem Tier hätte.
Ja, okay, ich glaube, das habe ich mitbekommen, so halb. Ja. Also du darfst gerne noch mal ein bisschen weiter erzählen, aber da würde ich jetzt einfach ganz klar sagen, Niklas ist ein Tierfreund.
Das finde ich nämlich auch. Also ich verstehe es halt auch einfach nicht so richtig, weil auf der einen Seite sagt man halt immer so, ja, sei nett zu Tieren, näher dich auch dem Tier und versuch es besser zu verstehen und
was war denn los? Also für die Leute, die vielleicht jetzt nicht ganz genau wissen, worüber wir gerade reden.
Ja, also es ist im Prinzip war es eine sehr banale Situation und zwar hat Malte Zierden, liebe Grüße an dieser Stelle, hat eine Insta-Story hochgeladen und zwar hat er dort ein Video geheim zugeschickt bekommen von einem Mann, der dort zärtliche Küsse austauscht mit einer Taube.
Okay, mir wurde gerade das Video hier geschickt. Das ist ein Dude, der am Bahnhof mit seiner Taube rummacht. Höchstwahrscheinlich kommen die beide aus deinem Horst.
Ich habe daraufhin wirklich, also mein Instagram-Postfach, das stand nicht still, weil Leute mich gefragt haben, ganz kurz, bist das du? Weil dieser Typ sieht tatsächlich einfach so aus wie du. Und musste mich dann da kurz mal zu äußern. Und irgendwie hat dieses ganze Thema dann eine Eigendynamik aufgenommen. Und bis heute steht mein Postfach nicht still, weil die Leute tatsächlich im Internet sind kleine Recherche-Füchse und Füchsinnen. Und es wird gerade ein Ding, sag ich mal so.
Ich habe zwei Fragen.
Was ist eine Taube?
Wer ist Malte Zieren?
Wer ist Malte Zieren?
Warum sind die Leute immer so im Internet von wegen so, jetzt, wir wollen von dir jetzt ein Statement. Du schuldest uns eine Antwort und du sagst so, ey, das bin ich noch nicht mal. Ich muss mich eigentlich zu gar nichts äußern.
Gut, wir sind natürlich in einer Zeit, in der man zu allem im Internet, man muss ein Statement abgeben, zu allem. Ich finde es völlig okay, Statements zu machen, wenn man das Gefühl hat, man müsste ein Statement machen, aber dieses Einfordern von Statements ist natürlich heutzutage gang und gäbe und ist fast ein Trend, eine Trendsportart geworden. In dem Fall hat es natürlich so mit einem kleinen Augenzwinkern zu tun. Ich vermute, viele Leute haben verstanden, dass ich es nicht bin, haben mich dann aber gefragt und es ist sehr interessant, diese Dynamik, die das aufgenommen hat, weil ich dachte wirklich so, ah ja, das ist lustig, dieser Typ zugegebenermaßen, der sah wirklich ein bisschen aus wie ich. Ich packe euch das mal in die Story-Highlights von meinem Instagram-Account und da könnt ihr euch das nochmal angucken. Und irgendwie ist das dann so ein Ding geworden, dann hat sich Chris Nanu, liebe Grüße auch an dieser Stelle, er hat sich auch so ein bisschen eingeschaltet und hatte eine tolle Theorie, dass er meinte, dass wir beide, du und ich, er dachte, dass ich das wirklich bin in dem Video und du und ich Malte Zirden einen großen Streich gespielt hätten, wir nämlich hingegangen wären und hätten uns eine Taube am Bahnhof gesucht, hätten die genommen, ein Video gedreht, dass ich die Taube küsse und das hätten wir dann Malte Zirden über einen Fake-Account zukommen lassen, damit der sagt, ich habe einen Typen gesehen, der mit einer Taube rummacht.
Ja, es ist auch so, weißt du, so ihr sitzt so zusammen, überlegt, was ihr euch so Lustiges ausdenken könnt, dann sagt irgendjemand so, ja, wir können ja so tun, als ob Niklas eine Taube küsst. Und dann sind alle so, ja, das können wir eigentlich wirklich machen. Und dann fahrt ihr so zum Bahnhof und versucht so stundenlang eine Taube zu fangen.
Also diese Krankheiten, die man dadurch eingehen würde, die wären es für diesen Prank nicht wert.
Das sind einfach, diese Tiere sind unberechenbare, scheißende
Ratten der Lüfte.
Ratten der Lüfte, sagt man so.
Es gibt ja die Friedenstaube, die ist wahnsinnig schön, elegant, eloquent, ja. Die hat einen unglaublich großen Wortschatz. Gehe ich stark davon aus.
Auf jeden Fall.
Diese Taube, die ist belesen. Also die hat einen Harvard-Abschluss.
Absolut.
Und sorgt für Frieden. Einen Nobelpreis.
Ja, ja, die hat Abi. Auf jeden Fall.
Und die andere hat eine Crack-Abhängigkeit.
Die hat eine Crack-Abhängigkeit und wohnt am Neumarkt. Das stimmt. Und irgendwie, so hat das irgendwie angefangen und zwar alles so ein Joke. Und jetzt haben Leute sich aber sehr intensiv mit diesem Thema befasst, weil sie gesagt haben so, es wäre aber viel besser, wenn es doch Niklas wäre, der die Taube geküsst hat. Und haben so ein bisschen recherchiert. Und jetzt habe ich so Nachrichten bekommen wie, kurzer Ausschnitt dazu, Leute haben alte Podcast-Folgen durchgehört und haben Ausschnitte entdeckt wie, dass ich in Folge 83 von Arm aber sexy damals noch tatsächlich sage, ich habe mit dieser Taube Schluss gemacht.
Jesus Christ.
Dass ich dort eine Beziehung beende mit einer Taube. Dann haben die Leute Fotos von mir gefunden, zusammen mit Tauben. Ich habe nämlich bei Instagram ein Foto gepostet, wo ich eine Taube auf der Schulter hatte. Und dann das dritte war, und da muss ich tatsächlich sagen, erinnerst du dich, dass ich in meiner Podcast-Folge erzählt habe, dass ich eine Taube auf dem Gewissen habe?
Ja, du hast, ja. Also, das war in der Heimat, du hast, glaube ich, mit so einem, das war nicht ein Luftgewehr, aber so eine Airsoft, Soft-Air.
Ja, ich habe mal aus Versehen eine Taube tatsächlich. Das tut mir auch nach wie vor, also es ist wirklich nach wie vor, das ist scheiße gewesen, so. Aber vielleicht kommt das jetzt alles zurück. Das ist nämlich mein Friedensangebot an die Taubenwelt, dass ich jetzt Taubensex mache. Ich sag das Wort, es ist Taubensex.
Ja, aber da bist du Mann von Welt. Also natürlich, also wenn du es jetzt bist, und das ist wahnsinnig toll, dass wir so intensiv darüber sprechen, weil die Leute wissen es nach wie vor nicht, ob das wirklich jetzt real oder fake ist und dieser Prank könnte unendlich lang weitergespielt werden.
Ja.
Bist du ein Mann von Welt? Denn es gibt einen tollen Instagram-Account, den habe ich, glaube ich, einige Male schon hier im Podcast auch kommuniziert. Und zwar heißt der Subway Creatures und der beinhaltet ganz viele verschiedene Charaktere aus der U-Bahn von New York. Und da findet man ja relativ viel, weil New York eine ganz große Metropole ist mit wahnsinnig vielen Einwohnern von bis alles dabei. Und da fährt fast jeder U-Bahn dementsprechend voll und dementsprechend viel passiert da in diesen U-Bahnen. Und viele Leute haben dann auch eben Tiere dabei. Ratten, Tauben, Schlangen, alles. Und da bist du Mann von Welt und wahrscheinlich auch einfach ein New Yorker.
Boah, ja, Mann. Ich bin bald so ein, einfach so eine Legend in Köln, die so rumläuft und mit so 7 Tauben auf den Schultern, auf dem Kopf, ja. Und alle sagen so, oh, das wäre der Taubenmann. Das wäre ein guter Titel, der Taubenmann.
Das ist das Zeichen, wenn du mal in New York gewesen bist, so wie andere nach dem Abi, wenn sie 19 sind, nach Australien ziehen, barfuß durch die Gegend laufen, sich irgendwie die Outline von Australien auf die Rippen tätowieren lassen, Avocados pflücken und auf einmal nicht mehr wissen, was Hund auf Deutsch heißt, wenn sie wieder zurückkommen, sagen alle so, ja, übrigens die Lisa, die war nach dem Abi in Australien, voll cool, und bei dir sagen die Leute so, ah, der Niklas, der spricht halt ne, krass viel Englisch und ist auch ein New Yorker so gewesen, hat auch eine Taubenzucht dort übernommen.
Ja, ja.
Du bist Angelina Jolie für Taubenzucht in New York.
So, that's it. Naja, das wollte ich einfach mal kurz erzählt haben, und ich muss sagen, ich finde es interessant, was das für eine Eigendynamik annimmt, dass Leute im Internet, was ich sehr lustig finde, ihren Teil dazu beitragen, um diese Geschichte zu vollfüllen, so sehr, dass ich mir selber nicht mehr sicher bin, ob ich es nicht vielleicht doch gewesen bin.
Wären Tauben deine Tiere der Wahl?
Du meinst, wenn ich jetzt eine erotische Beziehung zu einem Tier eingehen müsste?
Ja. Also wir haben letzte Woche schon so ein bisschen über die Giraffe philosophiert, über das Pferd in der Reiterstaffel und gesagt, dass ein Löwe deutlich effektiver wäre, aber das ist halt wahnsinnig großes Tier. Also da eine Liebesbeziehung aufzubauen, das ist halt ein bisschen umständlich.
Das ist mir auch zu gefährlich. Ich glaube, mein Tier der Wahl für eine erotische Beziehung zu einem Tier wäre tatsächlich der Ameisenbär, weil ich nach wie vor ein großer Ameisenbär-Fan bin. Also ich bin bekennender Ameisenbär-Fan. Ich finde, es ist ein cooles Tier, ist sehr underrated, ist super süß, würde ich gerne mal streicheln, weil es einfach so, es hat so sehr einlinig laufendes Fell nach hinten. Also das ist nicht so buschelig, sondern das hat so sehr gerade nach hinten gekämmtes Fell. Und ich mag gepflegte Männer. Dann hat es eine wahnsinnig lange Zunge. Und das stelle ich mir als einen in einem erotischen Faustkampf, liebevollen erotischen Faustkampf, stelle ich mir das tatsächlich wie ein sehr nützliches Tool vor.
Ja.
Was wäre dein Tier der Wahl in einer erotischen Beziehung?
Also bevor ich die Frage beantworte, würde ich ganz kurz sagen, schön, dass du es so beschrieben hast. Wir haben über all die Folgen hinweg, in denen wir immer wieder über Tiere gesprochen haben, die Beziehung zu Peter so gut aufgebaut.
Ah ja, stimmt.
Und jetzt, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht.
Aber wo ist denn die Grenze zwischen, also erstmal liebe Grüße an Peter, wir wissen ja, dass die zuhören bei diesem Podcast. Wir haben es ja bisher immer ganz gut geschafft, unseren Arsch wieder aus der Schlinge zu ziehen. Ne? Also es geht ja erstmal um Tierliebe. Wir lieben Tiere. So, und ne, wir lieben Tiere, deshalb essen wir keine Tiere. So, da fangen wir mal an. Ne? So, wir essen keine Tiere, sondern wir lieben sie. Und man sagt ja auch immer, das hat man früher schon gesagt, man weiß nicht, wo die Liebe hinfällt. Und wenn es halt ein Ameisenbär ist und man tauscht sich Blicke aus und hat sich das Gefühl, ah ja, den Ameisenbau, den würde ich gerne mal mit dir zusammen aushöhlen.
Guter Punkt.
Ich meine, andere lieben Lokomotiven. Was ist kranker, ein Ameisenbär zu lieben oder eine Lokomotive?
So eine Lokomotive ist halt auch nur ein Fortbewegungsmittel, ne? Wie so ein Ameisenbär, kennt man ja. Früher sind die Leute auf Ameisenbären geritten.
Ja, ja, das war so, im alten Ägypten.
Like, wer es kennt, damals, back in the day. Also mein Tier der Wahl wäre, und ich hole jetzt ein bisschen aus, weil das würde so ein bisschen mein Thema oder meine letzten paar Tage mit involvieren, da ich ja auf einem Boot war. Ich war drei Tage Captain Jack Sparrow auf einem Boot ohne Internet und bin die ganze Zeit hier durch die Inseln geschippert und habe tatsächlich das Meer gelernt zu lieben. Wir haben ja schon mal in der Podcast-Folge, es sind übrigens wahnsinnig nostalgische Sätze, die wir hier formen über vergangene Podcast-Folgen und wie viele wir schon besprochen haben, allwissend, wie wir sind, haben wir schon öfter über die Angst und Furcht über tiefes Gewässer gesprochen.
Ja.
Und das ist ein Ding, das verstehe ich. Nach wie vor bin ich auch nicht ganz koscher mit dem offenen Meer, also vor allem auch nachts, das ist noch was anderes. Aber ich war jetzt die ganze Zeit auf einem Boot und da ist mir auf jeden Fall die Verbundenheit zum Meer gewachsen. Und jetzt habe ich ein Tier in nächster Nähe gesehen und erleben dürfen. Und das hat mich geflasht. Und zwar, ich bin mit Mantarochen getaucht.
Nee. Wirklich?
Das ist kein Scheiß.
Oha.
Das war unglaublich. Und das wäre, glaube ich, mein Tier, wo ich mir sagen könnte, Digga, du bist saucool.
Das ist jetzt eher so ein Tier schon auch so für so ein Kinodate. Also es ist eine smoothe Person, hat eine schöne tolle Körperform, so wo man sagt, wow, bro, you mad in shape, man. Aber ist so ein unfassbar breiten Mund irgendwie so, also stelle ich mir beim Küssen irgendwie so ein bisschen so Also, Entschuldigung, man sieht es ja gar nicht. Das ist ja wieder.
Nee, doch. Doch,
ah ja,
doch,
stimmt.
Auf Instagram.
Hallo, herzlich willkommen bei Instagram. @Niklas und David. Schalten Sie gerne wieder ein.
Aber da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, wo wir schon über große Münder und Küssen gesprochen haben. Bist du eher Typ, du magst es, große Gesten zu verspüren? Oder ist ein kleiner Mund für dich besser?
Reden wir jetzt über das Küssen?
Ja, genau, über das Küssen selber. Ist bei dir, präferierst du einen ganz kleinen Mund, der gar nichts macht und wirklich Nadelpunkt mit Stichen irgendwie in den Mundwinkel stüpfst? Oder magst du es eher groß, brachial, sodass der ganze Kopf verschluckt wird so ein bisschen?
Mm-hmm. Gibt es irgendwas dazwischen? Also das sind jetzt zwei Optionen, die finde ich beide, also sie sind sehr extrem.
Ja, nee, das Meer ist extrem, da musst du dich drauf anpassen können.
Okay. Okay, also wenn wir darüber sprechen, was ich für ein Küsser bin, dann würde ich doch eher, ja, also ich bin ja schon ein leidenschaftlicher Typ, das ist ja klar. Dann, also ja. wenn ich nur eins von beiden, oh, das ist natürlich wieder so eine Entweder-Oder-Frage, wenn ich nur eins wählen dürfte, die krass emotionalen, sich aufessenden Speichelküsse oder die kleinen, ja. Habt ihr das gehört?
Ja, also, ja. Aber die sind wirklich, die sind fast noch kleiner als das Geräusch, das du gerade abgegeben
ja,
hast.
Ja, die möchte ich nicht. Nee, das ist ja gar nichts. Das finde ich, nee. Das ist, ich finde, das ist auch kein Zeichen der Zuneigung. Also, es ist einfach zu wenig, um der anderen Person zu sagen, fuck, bist du heiß. Und deshalb würde ich tatsächlich dann doch die Großen wählen. Also, ich bin doch, wie gesagt, bin ein leidenschaftlicher Typ.
Ja, und deswegen kann sie jetzt vielleicht meine Wahl des Manta-Rochens nachvollziehen. Und ja, du hast recht, die Münder dieser Rochen sind unglaublich groß. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin mit dem Boot aufs Meer rausgefahren. Dann bin ich in ein kleineres Boot gestiegen und bin dann zu diesem sogenannten Manta Point gefahren. Und dort haben wir uns dann Taucherbrillen und Schnorchel angezogen, haben uns Schwimmflossen, Taucherflossen angezogen und dann sind wir ins Wasser gesprungen. Und dann sind diese Manta-Rochen unter uns durchgetaucht. Ganz langsam, majestätisch schweben die wie ganz große Vögel einfach durchs Wasser, sind kaum schneller als 10 km/h.
Dann müssten die in Deutschland gar keinen Helm tragen in Deutschland.
Nee, die brauchen keinen Helm. Die brauchen keinen, also die, da müssten alle anderen einen Helm tragen.
Ja. Sind die gefährlich? Also ist ein Manta-Rochen grundsätzlich, wenn du dem blöd kommst, ist der gefährlich?
Nee, der ist tatsächlich gar nicht gefährlich für den Menschen. Der ist sehr neugierig, was ihn sehr umgänglich macht. Es gibt natürlich noch einen anderen Rochen. Den Steve Irwin.
Den Steve Irwin Gedenkrochen, meinst du?
Genau. Der Crocodile Hunter aus Australien, der wurde leider von einem Stingray, also von einem Stachelrochen, tödlich verletzt. Und zwar hat der Stachelrochen halt einen Stachel in seinem Schwanz und der hat ihn leider getötet. Aber diese Manta-Rochen oder Riffrochen, die wir eigentlich gesehen haben, die sind völlig harmlos und eher neugierig. Und das Tolle ist, bei den Manta-Rochen, und jetzt kommen die Facts, also gut aufpassen, weil das hat mich wirklich verblüfft. Ich wurde da ins Wasser geschmissen, also im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser und war komplett mindblown. Ein Manta-Rochen zählt zu den größten Fischen überhaupt. Die sogenannten Riesenmantas wiegen über 2 Tonnen und erreichen eine Spannweite der Flügel von fast 9 Metern.
Moment, 9 Meter?
Riesendinger sind das.
Das bin ja viermal ich.
Korrekt. Wir allerdings, wir haben jetzt zum Beispiel nur Riffmantas gesehen, die sind ein bisschen kleiner und die haben eine maximale Länge, also die Körperlänge von Kopf bis Fuß, sage ich mal, ist maximal 5 Meter und die Spannweite der Flossen liegt bei ungefähr 5,5 Meter.
Boah, das ist ein verdammt großes Tier.
Die sehen so ein bisschen aus, die haben vorne an den Mäulern haben die vorne 2 so Stäbe und einen relativ großen, breiten Mund und die sehen so ein bisschen aus. Ich glaube, das war bei Star Wars Teil 1, Dunkle Bedrohung. Bei den Gungans haben die unten so ein Unterwasserfahrzeug, ja, mit dem sie durchs Wasser peitschen. So, die Dinge habe ich gesehen. Und das war ein so beeindruckendes Erlebnis für mich, dass ich jetzt in den letzten Wochen erleben durfte, dass ich mir gedacht habe, boah, ein Rochen wäre ein geiles Haustier.
Inwiefern?
Ja, kannst du aber krass mit angeben. Also da kommt ja keiner krumm.
Hallo, kommt rein. Wollt ihr einen Kaffee? Guck mal hier, Rochen. Der ist aber groß. 9 Meter Spannweite. Ist der gut in diesem kleinen Aquarium? Ist das sicher? Sollte der auf dem Tisch stehen? Doch. Das ist gut. Der ist hier immer, der ist glücklich hier. Guck mal, ich habe hier so unten in meinem Aquarium, habe ich so ein paar Lego-Figuren aufgestellt. Hier, schauen Sie. Das ist wirklich, das ist frech.
Anderer kleiner Effekt noch zum Riffmanta. Der Oberkiefer des Rochens ist zahnlos. Allerdings hat der Unterkiefer 6 bis 8 Reihen Zähne, die quasi so ein bisschen dreieckig sind und hintereinander sitzen. Und pro Reihe hat der Rochen von ungefähr 142 bis 182 Zähne. Das macht eine Gesamtzahl von 900 bis 1500 Zähnen.
Scheiß Mann, Manta-Rochen, einfach der Porsche unter den Meerestieren.
Das ist aber bis unter die Zähne zugezahnt.
Ist ein Rochen ein sehr gejagtes Tier, also ein vom Aussterben bedrohtes Tier, ein Manta-Rochen?
Ich würde sagen nein, weil der Rochen per se jetzt keinen großen Mehrwert für den Menschen bringt. Also es gibt...
Ha, lol, Mehrwert. Das ist witzig, weil er im Meer wohnt.
Ja. Okay, machen wir weiter.
Wow, cringe, Bro.
Nee, ich glaube nicht, dass der Mensch irgendwas am Manta-Rochen hat. Also der hat jetzt keine besonderen, weiß ich, Stoßzähne wie ein Elefant.
Okay, wow. Okay. Weitere Facts über den Rochen oder sind das die Main Facts zum Manta-Rochen?
Das waren die Main Facts zum Manta-Rochen so primär. Und deswegen war das einfach ein sehr, sehr beeindruckendes Ding für mich. Für alle, die sich jetzt interessieren, was ist denn das für eine Reise gewesen? Das ist jetzt hier komplett unbezahlte Werbung. Ich bin gerade in Labuan Bajo, das ist auf Flores, eine Nebeninsel von Bali. Und hier fahren ganz viele verschiedene kleine Boote durch die kleinen Inseln von Komodo-Inseln. Und dann kann man da eben verschiedene Sachen erleben. Den Komodo-Varan sehen. Das sind Riesenechsen.
Kein Schiff, ne? Das
kein Schiff,
nach wie vor. Weil das ist nämlich ein Varan, das ist nämlich eine Eidechse. Das weiß jedes Kind.
Ja.
Und ein Katamaran, das ist ein Boot. Ne, für alle Korrekt. Leute, ich wollte nur sagen, ist ja auch jetzt nicht gang und gäbe, dass man das weiß. Und es ist ganz natürlich, das ist kein Grund, um über andere Leute zu lachen, wenn man das nicht direkt weiß. Das ist, ne, wir machen es nicht lustig hat über dümmere gelacht. Leute. Das machen wir
auf
nicht.
Auf gar keinen Fall.
Ich habe auch noch, wo du jetzt gerade, ich fühle mich jetzt natürlich, ich bin hier in Deutschland und hier ist ein bisschen, naja, also es ist ähnlich exotisch wie bei dir. Aber ein bisschen anders. Und du hast jetzt ja so einen Close Encounter gehabt mit einem Manta-Rochen. Das ist erstmal sehr impressive. Ich kann aber mithalten. Ich kann mithalten, klar. Okay. Denn mir ist nämlich letzte Woche auch was passiert. Das war, muss ich dazu sagen, jetzt nicht so ein schönes Erlebnis wie für dich, sondern, um ganz ehrlich zu sein, ein ganz kleines bisschen traumatisch, weil ich ja, leider Gottes, ich bin ja gepeitscht durch Phobien. Also mein Leben peitscht mich ja durch sämtliche Phobien, die es so gibt. Ich bin einfach sehr anfällig, ich nehme das alles mit. Ich liebe den Thrill, das ist einfach toll. Und zwar war ich letzte Woche für einen Kurztrip mit zwei Freunden in der Eifel und habe dort eine Nacht verbracht, was sehr, sehr schön war. By the way, schon mal Teaser vorweg, David, ich würde gerne mit dir in ein paar Jahren, falls das die finanziellen Möglichkeiten zulassen, würde ich gerne irgendwo eine Hütte kaufen. Ich möchte irgendwo okay, eine geil. Rückzugshütte ja. haben. Irgendwo so in einer Stunde rund um Köln, hätte ich gerne.
Also nicht Labuan Bajo.
Nee, nicht Labuan Bajo, sondern einfach irgendwo so eine Stunde Fahrzeit von Köln, hätte ich gerne irgendwo im Wald oder so, hätte ich gerne eine Hütte. So ganz cozy mit einem Kamin. Und da, wo man einfach sich so hin zurückziehen kann, so im Winter oder so, mal so für ein Wochenende, im Sommer so ein bisschen, mit so einem kleinen Tisch davor, wo man irgendwie grillen kann oder so. Das ist jetzt so ein bisschen mein Traum geworden. Seit diesem Trip, weil es war wirklich wunderschön in der Eifel. Und dann waren wir da und haben da gesessen am Kamin mit einem Glas Wein und es war wirklich alles total toll. Zwischendurch waren wir immer mal kurz draußen und sind dann wieder rein und dann saßen wir da am...
Was eine Info. Wir sind dann kurz raus und dann sind wir wieder rein.
Ja, warte, das wird gleich... Jetzt chill mal. Vielleicht hat's ja gleich noch eine Bedeutung. Ah, merkt ja. euch die Information. Merkt euch jetzt, behalte die Information im Hinterkopf, dass ich gesagt habe, ich war kurz draußen und dann wieder drin.
Sie sind erst rausgegangen und danach sind sie wieder rein.
Ist das so wirklich passiert oder hat sich das unsere Redaktion nur ausgedacht? Sie erfahren es später. Also passt auf. Auf jeden Fall sitzen wir dann drin am Kaminfeuer. Es ist wunderschön, Gläschen Wein in der Hand. Und ich merke so plötzlich, dass irgendwie so irgendwas, es piekt irgendwas unter meiner Brust. Und ich merke so, oh, was ist das denn? Ich merke so ein kleines Stechen und kratze mich so am Bauch unter der Brust und merke beim Kratzen einen noch stechenderen Schmerz und dass ich irgendwas unter meinem T-Shirt so hin und her rolle. Also etwas, ein Objekt unter meinem T-Shirt, das rolle ich so hin und her unter meinem T-Shirt und pack das so geistesgegenwärtig und sag so, oh, aua, oh, was ist das denn? Oh, scheiße. Und dann fängt so richtig, richtig, richtig doll an zu brennen. und ich habe dieses Ding in der Hand und habe so ein bisschen von meinem Körper weggezogen, dass ich unter meinem T-Shirt in der Hand habe. Und guck die anderen an und sag so, Leute, irgendwas hat mich gerade gebissen oder gestochen oder irgendwas ist hier unter meinem T-Shirt und ich habe es in der Hand. Und die gucken mich nur an und sagen, ja, dann mach doch hoch, was hast du denn da? Und ich so, Leute, ich habe irgendwas wirklich Großes, habe ich hier in meiner Hand unter meinem T-Shirt. Und man muss jetzt dazu sagen kurz, ich habe so ein Insektending, also ich bin jetzt nicht so ein Insektenfreund, das wissen viele Leute, die den Podcast schon länger hören.
Niklas, du hast alles.
Ich habe wirklich alles.
Du hast alles. Also ja. Wenn du durch eine Tür gehst und es ist ein schlechter Tag, dann hast du eine Türphobie.
Ja, das ist wirklich, aber Türen sind auch wirklich, man weiß nie, also wenn man sich mal so ein Zeh an der Tür gestoßen hat, es ist auch wirklich, Türen, don't trust doors, no, also, naja, auf jeden Fall habe ich dieses Ding unterm T-Shirt und dann habe ich halt versucht so mit einer Hand, was übrigens sau schwierig ist, also es war Timon Krause Niveau, was ich da gemacht habe. Dieses T-Shirt mit einer Hand ausgezogen, ohne dieses Objekt loszulassen und habe es dann einfach nur so auf den Tisch vor uns gepfeffert. Und dann hat Tobi, ein guter Freund, hat dann dieses T-Shirt langsam aufgefaltet und es kam zum Vorschein wirklich eine wirklich gigantisch große Wespe. Also wirklich eine riesen Wespe, die war so groß, dass wir dachten, das wäre eine Hornisse, die da seit, und das ist das Allerschlimmste, seit wirklich geraumer Zeit unter meinem T-Shirt anscheinend gesessen hat, unter meiner Brust. Ich habe mich furchtbar erschrocken. Ich habe auf meiner Brust, ich kann diese Bilder gerne mal bei Instagram posten, das kann ich jetzt ja machen, habe ich drei Stellen, wo sie mich anscheinend gestochen hat, weil sie dreimal Ausschlag gegeben hat, untereinander quasi. Das war wirklich, das war grausig. Und dann haben wir mal ein bisschen recherchiert, nachdem sich mein Schock so ein bisschen gelegt hat, weil ich mich einfach wirklich furchtbar erschrocken habe. Und anscheinend... Jetzt, komm, es ist kein Rochen.
Dieser Folge. Niklas wird von Wespe gestochen.
Es war keine normale Wespe. Ich wurde nämlich offensichtlich von einer Wespenkönigin gestochen. Und dann fand ich schon wieder ein bisschen cool.
Woher wusstest du, dass es eine Königin ist? Hatte sie eine kleine Krone auf?
Das ist nämlich interessant, das hatte sie tatsächlich. Sie hatte ein ganz kleines so ein Diadem auf. Und da habe ich gedacht, ah ja. Das macht Sinn. Es hat auch tatsächlich sie hat mich gar nicht mit ihrem Stachel gestochen, sondern sie hat mich einfach mit ihrem Diadem gepickt.
Die kleine Bitch.
Ja, Mann. Die dumme Sau, ey. Ich hab gesagt, du kleine, komm her, du
machst mich auf, ey.
Du stickst mich nicht unter meinem Shirt, ey. Mach's da voll, wink's mal Hallo und lad mich zum Kaffee ein, du Kleine. Ja, das war auf jeden Fall, ich wurde von einer Wespenkönigin gepiekt. Jetzt wieder Peter an dieser Stelle. Ich habe das nicht gewusst und die Wespe konnte wahrscheinlich nichts dafür, weil sie hat einfach sich unter mein T-Shirt verirrt. Ja. Das passiert. Und ich habe sie wahrscheinlich einfach dazu gebracht, indem ich einfach auf ihr rumgedrückt habe.
Ja, das kann sein. Wespen, glaube ich, habe ich auch schon mal im Winter in solchen Hütten gesehen, weil die sich dort einnisten. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, die Wespenkönigin nämlich. Die Wespenkönigin ist nämlich die letzte, die nämlich da noch zu der Zeit überhaupt noch aktiv ist. Und deshalb umso wahrscheinlicher, dass es eine Wespenkönigin gewesen ist. Nicht nur die Größe, sondern wir haben auch mal gegoogelt, also eine Hornisse war es nicht. Da gibt es nämlich ein paar Merkmale, wie man die erkennen kann. Nein. Und die Wespenkönigin, wie gesagt, die hat ein kleines Diadem.
Was machen Wespen im Winter? Fliegen die auch in den Süden?
Das klingt wie ein richtig schlechter Witz, der anfängt. Was machen Wespen im Winter?
Ja, weiß ich. Ja, also leider folgt darauf keine besonders krachende Pointe.
Doch, und German Dad so, Bienenstich! Und die Menge tobt. Bienenstich, weil es witzig ist, weil es eine Art von, weißt du?
Bienen? Wegen dem Kuchen jetzt?
Genau, und Kuchen schmeckt am allerbesten im Winter. So, that's the spirit. Huh? Oh Mann, deutsche Eltern lieben
okay,
den Podcast.
Okay, das klingt ganz schön krass.
Ja,
das klingt
Mann, ganz schön krass.
Also da hast du natürlich... Fuck, hast du doll gelitten. Aber ich glaube, du hast die Stelle dann wahrscheinlich gekühlt oder ein bisschen mit so einem irgendwie desinfiziert, was man da immer draufpackt. Aloe Vera oder sowas.
Mein fester Freund, der Ameisenbär, hat ein paar Mal drauf geleckt und dann ging es besser.
Ja. Ach krass.
Das mache ich ja immer so. Oh, hier habe ich Aua. Und dann halt so.
Crazy. Ja, du sprichst jetzt hier schon wieder so ein Close Encounter mit mächtig gefährlichen, aggressiven und hochgiftigen Tieren.
Jetzt pass mal auf, ich merke, dass du dich lustig machst. Es war wirklich eine große Wespe. Es war keine normale Wespe.
Nee, aber ich habe jetzt zwei Punkte und es sind zwei sehr, sehr gute Überleitungen, wie ich finde. Und Überleitungen liebt jeder, das weiß auch jeder. Und so ist natürlich auch unser Podcast-Konstrukt, dass wir uns von einer Sache zur nächsten hangeln und einfach nur auf sehr kreative Art und Weisen Überleitungen finden. Das ist wie eine perfekte Moderation, die wir Woche für Woche hinlegen.
Ja.
Klar. Natürlich weiß jeder, dass die Wespe auch noch einen, einen natürlichen Feind hat im Habitat von Deutschland, in der Eifel zum Beispiel. Und das ist der von mir vorher auch schon angesprochene Komodo-Varan, den ich hier in den Komodo-Inseln gefunden habe. Wir haben den letzte Woche Mittwoch morgens, haben wir uns auf einen Hike begeben, um diese wirklich sehr, sehr großen Landechsen zu finden und anzuschauen. Und einen Abend vorher hat uns unser Guide auf dem Boot beim Abendessen noch erzählt, naja, dass diese Echsen nicht nur besonders groß sind, recht schnell, sie können ungefähr bis zu 18, 20 km/h schnell laufen.
Also da müssen auch die keinen Helm tragen, interessanterweise in Deutschland.
Nee, die auch nicht. Nee, ja. Das stimmt. Und was auch noch interessant ist, ist, dass zum Beispiel der Biss eines Komodo-Varan zum Beispiel gar nicht direkt tötet. Also dafür sind die ein bisschen zu träge und die Beute ist wahrscheinlich zu flink. Sondern der Biss oder der einfache Biss vom Komodo-Varan verletzt dich nur ein bisschen und die haben Bakterien in den Speicheln, die dich dann quasi lahmlegen so ein bisschen. Und da würdest du dann tatsächlich einfach diesen Biss erlegen. Und wenn du natürlich dann vielleicht einen, weiß nicht, Arm verlierst durch einen Biss, würdest du auf der Insel verbluten. Das hat der Guide uns einen Abend vorher, bevor wir diese Tour gemacht haben, hat uns so ein bisschen erzählt, was gefährlich sein könnte, wenn wir einen Close Encounter mit einem solchen Komodo-Varan haben, und hat uns einfach nur so ein bisschen gewarnt, seid vorsichtig, posiert nicht mit den Tieren, es sind wilde Tiere, haltet Abstand, seid respektvoll und haltet euch immer an die Guides. Und wir sind dann am nächsten Tag morgens dann zu dieser Komodo-Insel rübergefahren, sind auf diesen Strand gegangen, zu diesem Komodo Ranger Park, haben uns dann mit den Leuten vertraut gemacht. Es war eine ganz kleine Gruppe, wir waren 10 Leute, also war wirklich super untouristisch fast schon, weil da recht wenig los war. Und die Ranger haben dann noch gesagt, ja, also die sind halt schon krass gefährlich, die Tiere, und haben dann so ein bisschen referiert, was sie denn alles schon gemacht haben. Und haben gesagt, ja, also letztes Jahr zum Beispiel haben es die Leute nicht ganz geglaubt, dass die Tiere tatsächlich gefährlich sind. Ein thailändischer Tourist zum Beispiel, der ist gestorben. Und noch eine Abgeordnete, die einfach mal wieder, naja, die Natur von Indonesien bereisen wollte, die ist auch den Echsen leider zu nahe gekommen. Sie dachte, sie sei als Indonesierin natürlich allwissend und könnte dem sich nähern, dem Tier. Und da hat das Tier leider zugeschnappt und dann sind die Leute tatsächlich gestorben.
Aber warte mal, das Ding ist, die werden dann gebissen und erliegen dann diesen Bakterien und sterben davon oder werden betäubt und werden dann gefressen?
Nee, genau, also im Prinzip die natürliche Beute eines Komodo-Varans, wie zum Beispiel ein Hirsch oder so Rentiere oder Wildschweine oder kleine Hühner oder so, die werden natürlich, also ein Huhn kann natürlich schon relativ schnell gegessen werden, aber je größer die Beute, also so ein Wasserbüffel könnte so ein Ding auch locker flockig aber vor den Socken ziehen, die werden einfach nur quasi gebissen. Mit dem Speichel wird dann quasi in der Wunde werden Bakterien freigesetzt und an diesen Bakterien liegt dann das Tier. Also gelähmt wird das Tier nicht direkt. Und das Problem jetzt bei den Menschen ist folgendes: eigentlich, und das wurde uns auch ganz groß gesagt, eigentlich bräuchten wir eigentlich gar keine große Probleme oder keine Sorgen haben, denn der Mensch schmeckt dem Komodo-Varan nicht. Wo wir gesagt haben, alles. Klingt doch super.
Das ist erstmal sehr, sehr picky. Also für ein Tier.
Bring ich den Salzstreuer auch nicht
so,
mit.
Weil genug gut weiß, was ihm schmeckt und was nicht. Dass er sagt, oh nee, so Mensch ist nicht so mein Style.
Genau. Das Problem ist nur, der Komodo-Varan, der isst nur einmal alle 2 Wochen, weil der einfach sehr träge ist. Er ist ein Kaltblüter. Er muss sich in die Sonne begeben, um aufzuwärmen. Der muss besonders sparsam mit seinen Energien umgehen. Und dafür isst er nicht so viel, weil er nicht so oft jagen kann. Er braucht aber einmal pro 2 Wochen dann eben möglichst viel zu essen. Und wenn man dann eben als Mensch in diesen 2 Wochen, in der Zeit, wenn der Komodo-Varan Hunger hat, in der Nähe wäre, dann könnte es sein, dass der eben einfrisst. Und letztes Jahr ist auch noch ein Ranger gestorben, weil die Ranger bleiben immer zwischen den Tieren und den Touristen, um diesen Abstand zu wahren. Das heißt, wenn ein Komodowaran Hunger hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Ranger zuerst stirbt. Und das dritte und das letzte Problem bei diesen Tieren, nicht bei den Tieren eigentlich nicht, aber das Problem ist, du hast keine medizinische Versorgung auf dieser Insel. Du kommst nicht schnell genug in ein Krankenhaus, wenn dir irgendwas passiert. Das ist nämlich auch noch der große Knackpunkt für alle Leute, die sich dort verletzen.
Mhm. Okay. You
fucked.
Okay, und du würdest aber, du hast dich erfolgreich wehren können gegen den Komodowaran.
Genau, ich habe dem erstmal tief in die Augen geschaut und habe ihm gesagt, Digga, ich bin hier nur zum Urlaub machen. Ich find's mega interessant, wie du hier chillst. Du hast eine krass lange Zunge, die ist vorne gespalten, du riechst mit der Zunge. Das könnte dem Ameisenbär von Niklas also krass imponieren. Aber I'm not here to fuck around. I'm being honest. Also der spricht ja auch Englisch natürlich. Ja,
und dann I'm hat der Komodowaran gesagt, okay, Bro, ja, ich verstehe. Alles gut. Nee, komm her, lass dich umarmen. Alles gut.
Hab!
Und in den Nacken.
Ja, das könnte sein, genau. Ja. Und wenn die kämpfen, dann stellen die sich auf.
Wie also so auf zwei also Beine? Auf
die ja, und nee. Lehnen sich dann an. Und dann kämpfen die wie so Dinosaurier.
Oder werden dann so, es wäre lustig, wenn sie dann plötzlich so total höflich werden würden, sich so auf zwei Beine stellen, dann so sich so ganz menschlich verhalten. Oh, Sir William, na, wie war Ihr Tag? Oh, es war sehr schön. Sollen wir einen kleinen Kampf vollziehen? Und holen zwei so kleine Degen raus.
und die so. Haben dann an ihren viel zu kleinen Armen, aber sehr, sehr kraftvollen Pratzen, also mit den Krallen, haben die dann so Maschettenknöpfe.
Ja, genau.
Und sagen, die sind ich krabbel mal ganz kurz meinen Ärmel hoch.
ja, genau. William, und bitte kämpfe fair, nicht wie beim letzten Mal.
Ha. Och, nein, mein Monokel ist mir rausgefallen. Ich sehe sie Mann. Nicht mehr.
Komodowarane sind so uncool.
Die sind echt, naja, also ich weiß nicht, das war schon sehr, sehr mad impressive. Mit gefährlichen Tieren. Und jetzt kommt die nächste Überleitung. Bist du bereit?
Okay, ja, I'm ready.
Wir haben jetzt über, also diese Folge ist wirklich gespickt mit gefährlichen Tieren in verschiedenen Vegetationen und Kontinenten. Du, der in der Eifel fast zum Wintereinbruch eine Wespenkönigin unter seinem T-Shirt irre. Geschmuggelt hat fast irre. Schon.
Ja, ja.
Ist ja Wahnsinn. Mhm. Ich, der einem Mantarochen tief ins Auge geblickt habe und I love you zugezwitschert hat und auch einem Komodowaran noch mal ganz kurz gesagt hat, Digga, du willst auch nicht von mir gebissen werden. Also mutual respect, oder?
Ja.
Let's keep it friendly. Es gibt einen Klugschiss, den ich mitgebracht habe. Und das bringt mich zum nächsten sehr gefährlichen Tier. Hast du etwas schon mal über den Bombardierkäfer gehört?
Ja, tatsächlich.
Oh, toll, echt?
Nee, aber alles gut, alles gut. Erzähl mal, es ist sehr interessant. Ich habe es noch irgendwie im Hinterkopf. Oh, fuck, wie ist das denn nochmal? Es ist total verblüffend. Ich habe es aber leider nicht mehr im Kopf, deshalb werde ich dir diesen Klugschiss nicht stehlen. Aber ich weiß, dass ich darüber mal eine ganz tolle, ich glaube, es war so eine richtig base, so eine Arte-Doku oder so gesehen habe. Und da kam dieser Bombardierkäfer und das ist sehr verblüffend. Frage, lebt der da, wo du gerade bist?
Bei Arte?
Genau, lebt der bei Arte? Also ist das ein Arte-Original quasi, der Käfer? Ja.
Arte exklusiv. Ah, der spricht okay. auf Französisch und kriegt immer einen gelben Untertitel, wenn der fliegt. Der macht immer zzzzt, aber auf Französisch. Also zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Also der Bombardierkäfer, er lebt hier nicht. Das muss ich erstmal vorweg sagen. Schade eigentlich, weil das hätte mein Trip mit dem Boot noch mal ein bisschen runtergemacht, wenn ich den jetzt auch noch gesehen hätte. Nee, der Bombardierkäfer ist ein relativ kleiner Käfer, der noch nicht mal 1 Zentimeter groß wird, aber er hat ganz große Kraft in seinem Hinterleib. Und zwar dieser Bombardierkäfer in seinem Hinterleib verschiedene Kammern und verschiedene Sekrete und Drüsen, die er bei einem Angriff, also wenn der Käfer angegriffen wird, kann er diese Drüsen und diese Kammern aktivieren. Ja.
Ganz kurze Frage, nur ob ich richtig liege. Kann er tatsächlich eine Druckwelle abgeben, womit er seine Bombe. Nein, ist das das nicht?
Das ist keine, was anderes.
Okay, sorry. Dann Entschuldigung, aber dann suche ich das fürs nächste Mal raus. Es gibt nämlich einen Käfer, der kann eine so starke Druckwelle freisetzen, dass einen so lauten Knall gibt, dass andere Tiere davon betäubt werden. No joke.
Also das, glaube ich, wäre der Knallkrebs gewesen. der mit seiner Schere einen Klicklaut gemacht hat, der das eine Druckwelle abgibt.
Ja, ja, okay.
Und der entweichende Schall kann das umliegende Wasser zum Kochen bringen. So,
genau, du hast recht.
Knallt das.
Das war der Knallkrebs. Das war der Knallkrebs, war auch mein Klugschiss im Podcast. Entschuldigung.
Der war auch sehr gut.
Der war auch
sehr gut. Das sind gute Freunde.
Bitte, bitte, fahre fort.
Also, werden die Bombardierkäfer von einem Feind bedroht, blasen sie dem Angreifer ätzende und übel riechende Gase direkt entgegen. Der Explosionsapparat, der am Hinterleib da ist, der hat verschiedene Drüsen und Sekrete und die werden dann durch eine Explosionskammer nach außen befördert. Und der Käfer kann seinen Hinterleib so einfach bewegen, dass er das auch unter sich hindurch quasi nach vorne schießen kann und macht das Ganze mit einer Temperatur von bis zu 100 Grad. Und das kann er bis zu 20 Mal schießen. Das heißt, wenn ihn irgendjemand angreift, sogar ein Frosch, kann der quasi sein Hinterleib nach vorne biegen und schießt dem Frosch mit kochendem Wasser und mit kochendem Sekret 20 Mal ins Gesicht.
Der ist ja wie du, David.
Woher weißt du das?
Das ist ja eine gute Strategie. Hast du von dir abgeguckt?
Ja, kann sein.
Oh, plump.
Nur schieße ich das nicht aus meinem Hinterleib.
Ja, aber ich kenne das von dir nur auch, dass du so deinen Unterleib so leicht so deine Hände so in die Hüften und dann drückst du so deinen Unterleib nach vorne und dann schießt du dieses ätzende, fast 100 Grad warme Sekret ins Auge deines Angreifers und blendest ihn damit.
Oh nein, ich kann nichts mehr sehen.
au, nicht ins Auge. Eine altbewährte Strategie im Tierreich offensichtlich.
Was hältst du davon eigentlich, wenn wir jetzt mal anfangen würden, weil ganz viele unserer Klugschüsse, die haben immer irgendwas mit Tieren zu tun und wir reden ja ganz oft über Tiere. Wir könnten ja irgendwann mal so eine Auflistung anstellen, welches Tier unserer Meinung nach am gefährlichsten und welches am liebenswürdigsten wäre. Ja. Also, dass wir zum Beispiel sagen, auf Platz 1 ist der Knallkrebs, der ist klein, ist im Ozean, der ist laut. Auf Platz 2 der Bombardierkäfer zum Beispiel, auf Platz 3 deine Wespenkönigin.
Danke, das wäre mir wichtig, auf jeden Fall, weil es ist auch nämlich so ein sehr gefährliches Tier, das wissen ja die wenigsten, aber die kann, ist wirklich gefährlich. Also wenn man der mal begegnet ist, da kann man ruhig, ich finde es auch was, da kann man auch mit einer Bar schon mal drüber sprechen, dass man der schon mal begegnet ist. Mantarochen auch nett und so, aber Wespenkönigin unterm T-Shirt, war der Mantarochen unter deinem T-Shirt? Ich glaube nicht.
Das ist das Kriterium. Wenn ein Close Encounter mit einem wilden Tier besonders cool sein sollte, dann muss es halt auch ein T-Shirt haben.
Schon auch. Es hätte irgendwo gut, wenn es ein T-Shirt tragen könnte zumindest. Und ich glaube, du hast das ja vorhin selber gesagt, Mantarochen ist einfach wirklich deutlich so groß für T-Shirts.
Ist leider. Schade eigentlich.
Ja, sehr schade. Wir können ja dieses Ranking machen. Also wir stellen dieses Ranking auf. Und da ja Peter jetzt spätestens nach dieser Folge noch aufmerksamer zuhört als vorher, weil sie denken, so langsam, ich glaube, wir müssen hier mal ein Auge drauf halten. Das ist alles irgendwie, wir müssen da, also Niklas und David, Dudes, der Podcast, da müssen wir ein Auge drauf haben. Vielleicht könnte uns Peter ja unterstützen, dass wenn wir das Ranking aufstellen mit diesen Top 10 Tieren, wo wir sagen, das sind unsere Top 10 Tiere, dass Peter uns vielleicht nochmal zu den Tieren jeweils so eine kleine Card fertig macht, mit so den Eigenschaften. So ein bisschen wie so eine, früher hatte man noch so ein Quartett.
Wie so ein Quartett.
Was gab es da früher? So Baggerquartett und so Rennautoquartett und da gab es doch sowas.
Rennauto,
und
machen wir so ein Helikopter, Panzer und sowas.
Also wenn Peter uns unterstützt, die Eigenschaften dieser Tiere nochmal zusammenzufassen, kümmern wir uns darum, dass es so coole Quartettkarten gibt. Die werden wir dann bauen. So schöne, coole Quartettkarten von so Tieren.
Von allen Tieren, die wir jetzt schon immer auch mal irgendwie mit dem Podcast besprochen haben und von allen anderen auch, also wirklich alle Tiere. Welches Tier wäre deine A1-Karte?
Boah, die ich spielen würde, wenn ich jetzt sagen würde, boah, dich hau ich weg.
Ja, gibt ja immer so eine Karte, irgendwie A1, zu Zahlen und Buchstaben, die dann wiederum die Hierarchie der verschiedenen anderen Tiere eingliedern. Mm. Weißt du, was ich meine? Das ist immer oben links in so einer Ecke, wie bei den Autos. Und A1 ist ja immer der Trumpf Und je nachdem, wer den A1 quasi hat, der darf zum Beispiel anfangen oder so. Und jetzt, was ist deine A1-Karte?
Also ich weiß, wer es auf jeden Fall nicht, vielleicht kann ich damit anfangen, wer es nicht ist, ist auf jeden Fall nicht der Kakapo. Der Kakapo, dieses absolute, also den würde ich trotzdem auf die Top-10-Liste auf jeden Fall draufpassen, weil es ein unfassbar tolles Tier ist. Also der Kakapo, wer es in einer der alten Folgen mal gehört hat, nach wie vor ein sehr, sehr toller Klugschiss meiner Meinung nach, ist dieses wahnsinnig lebensunfähige Tier aus dem Dschungel. Also ein unfassbar schöner Vogel, der nicht fliegen kann und nicht zu seinen eigenen Artgenossen hinkommt, weil er einfach nicht weiß, wie er da hochkommt. Das ist sehr, sehr lustig, macht euch mal schlau über den Kakapo. Der wäre es nicht, aber der wird trotzdem auf meine Top-10-Liste kommen, weil er einfach ein cooles Tier ist. Und ansonsten muss ich sagen, weil ich es vorhin schon mal aufgebracht habe, ich fand ja tatsächlich diesen Knallkrebs wahnsinnig faszinierend. Faszinierend und also wieder eine Art von Wunderwerk des Tierreichs, wo ich einfach impressed bin, dass es sowas gibt, weil ich nicht wusste, dass es sowas gibt und dass diese Technik einfach überhaupt möglich ist. Also dadurch durch das Zuschlagen seiner Schere eine so starke Druckwelle zu erzeugen, andere Tiere kurzzeitig zu betäuben, finde ich wahnsinnig faszinierend. Deshalb, ich würde den Knallkrebs jetzt einfach mal nehmen. Wer ist es denn bei dir?
Ach ja, jetzt wollte ich halt direkt fragen, nimm mal vielleicht ein anderes Tier von Tieren, die wir noch nicht hatten.
Ja, okay, also dann der Golden Retriever.
Golden Retriever?
Ja, das ist ein cooles Tier.
Das ist deine A1 gerade.
Ja, das ist ein richtig entspanntes Tier. Ich glaube, der feindet sich nicht so oft mit anderen Tieren an. Den kann man mit in den Park nehmen. Ist einfach auch in Deutschland einfach ein angesehene Hunderasse, wo du eigentlich immer mit punkten kannst, der macht nicht so viel Stress. Golden Retriever ist...
Also ein Golden Retriever, der verliert, also wenn ich eine ganz normale, weiß nicht, oh, hier fliegt mir gerade eine Kakerlake auf den Schoß und dein Golden... Oh, scheiße. Hau ab.
Lass ihn nicht unter dein Shirt.
Also du hast einen Golden Retriever. Mhm. Da brauche ich ja jetzt nur eine Krähe oder sowas nehmen. Da würde der Golden Retriever aber schwach aussehen.
Nee, aber der Golden Retriever sähe auch viel besser in einem T-Shirt aus.
Ja, okay. Ich würde, also meine A1-Karte wäre so ein Leopard oder so ein Gepard. Der aber schnell.
Weil der schnell
voll
ist.
Voll geil,
oder
Alter.
Der ja, zum Beispiel, schnell. Ja, aber ein Leopard, guck
Alter,
doch mal. Mega,
weißt
mega.
Du überhaupt, wie weit der springt, wenn
Nein.
der im Vollsprint ist?
Das
wenn
ist
der
doch
im Vollsprint ist und sich vom Boden abstößt, bis der wieder den Boden berührt, da vergehen 6 Meter.
Ja, okay.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Okay, habe ich gemacht, klar. Aber zum Beispiel ein Leopard versteht sich überhaupt nicht mit anderen Hunden. Also es ist einfach wirklich total unpraktisch. Also der im Park zum Beispiel ist wirklich einfach ein sehr stressiges Tier, weil der halt auch immer so schnell wegläuft. Also wenn der
irgendwie, soll die zerfetzen.
Wenn der ein Fahrrad sieht, nee, wenn der ein Skateboard sieht, Alter, den siehst du nie wieder.
Also jetzt vergleichen wir ein bisschen Äpfel und Birnen. Ich finde die majestätische Schulterbewegung eines Leoparden, wenn der langsam durch die Steppe stolziert, links und rechts schielend, was die nächste Beute sein könnte. Das ist mega
vielleicht
geil.
Ist das Problem,
ist,
dass
sieht
du
aus wie so ein Sportwagen.
Vielleicht hast du einfach noch nie einen Golden Retriever in einer Steppe gesehen. Vielleicht ist das Problem. Wenn du so einen Golden Retriever mal in einer freien Wildbahn in der Steppe sehen würdest, würdest du dir denken, wow, der und ein Löwe, da die kannst du nebeneinander halten, ist man sich unsicher, wer cooler ist.
Ja. Ist der Golden Retriever nicht auch irgendwie so ein richtig treudover Hund, der nicht viel kann, außer cute sein?
Ja, ja. Und da kann ich mich wahnsinnig gut mit identifizieren.
Ja.
Das ist so ein bisschen so, wenn ich so eine Spielkarte wäre, steht das da drauf. Wahnsinnig cute, aber kann nicht viel. Ich meine, damals meine Lehrer schon beschrieben, als es so darum ging, was ist er denn jetzt so? Wie damals der sprechende Hut, so Hauptschule, Realschule oder Gymnasium? Ja, der ist sehr cute, aber der kann nicht viel. Gymnasium.
Zack, Waldorfschule.
Zack, Waldorfschule. David, ganz kurz, ich habe noch etwas anderes, was ich dir auf jeden Fall erzählen wollte. Da dürfen wir jetzt wohl, da sage ich schon mal vorweg, wahrscheinlich wird es einen innerlichen Rant in dir auslösen, den du gerne loslassen wollen würdest. Bitte versuch ihn dir zu verkneifen, weil ich glaube, da würden wir sehr ausschweifen. Aber ich habe letzte Woche Wetten, dass geguckt. Das Highlight des Jahres. Das TV-Highlight des Jahres war letzte Woche.
Sehr gut.
Das hast du ja wahrscheinlich nicht verfolgen können.
Nope.
Wir haben es uns nicht angeguckt und sehr zelebriert, weil es ja immer so vom Cringe-Faktor sehr weit oben liegt. Und ich glaube sogar mittlerweile, dass die das selber verstanden haben und deshalb dieses Ding jetzt einmal im Jahr machen, weil es hat trotzdem wieder jeder geschaut, weil jeder weiß, es wird so ein bisschen kacke, es wird ein bisschen peinlich, Thomas Gottschalk, übergriffiger alter Mann, it's gonna be great.
Thomas Cringemaster 3000 Gottschalk. Ja, Mann.
Thomas Cringemaster 3000. Und der war auch wieder genauso. Also er lässt sich nicht sagen, es ist so geil. Ich glaube wirklich, also ich glaube, wenn Wetten, das läuft, kriegt die ganze Abteilung dahinter, diese ganze Redaktion, alle Leute, die hinter der Kamera stehen, stehen den ganzen Abend wirklich komplett verschwitzt hinter der Kamera und denken sich, Gottes Willen, Alter, bitte. Bitte einfach nur jetzt 3,5 Stunden, Leute, wir müssen nur 3,5 Stunden überleben. Ohne einen Shitstorm. Und dann wird das. Auf jeden Fall war diese ganze Sendung relativ holprig. Irgendwie Robbie Williams war natürlich da, hat gesungen. Der Ton hat nur so mäßig funktioniert. Er war selber irgendwie sehr irritiert beim Singen. Das war irgendwie alles ein bisschen kacke. John Malkovich, Kinolegende, Hollywood-Legende, war da und musste weil er eine Wette falsch gewettet hat, musste er dann Wackelpudding, der Fischgeschmack hatte, essen, solche Sachen irgendwie. Also es war wirklich peinloh hoch 10. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Es gab eine Wette, die war wirklich, wirklich, und das meine ich wirklich ernst, die war wirklich komplett faszinierend. Und zwar ist diese Person auch Wettkönig geworden. Ich reiße das mal ganz kurz runter, weil darum geht es nämlich eigentlich nicht, aber ich erzähle es dir kurz. Und zwar ging es darum, dass ein Herr, der hat sich vorne zwei große LED-Screens gestellt und auf diesen LED-Screens musst dir vorstellen, auf einer weißen LED-Wand wurden locker 300 Fingerabdrücke gezeigt. Nebeneinander. Das war einfach ein Meer von Fingerabdrücken. Also einfach eine riesige Wand voll Fingerabdrücken. Und die konntest du wirklich beim Draufgucken, beim bloßen Draufgucken nicht unterscheiden, weil Fingerabdrücke sind sich sehr ähnlich. Und der hat auf jeden Fall kurz runtergebrochen, wurde ein Fingerabdruck von diesen ganzen Fingerabdrücken wurde ausgetauscht, während er sich umgedreht hat. Und dann hat er sich wieder umgedreht und hat dann innerhalb kürzester Zeit gesagt, der da. Also es war komplett irre. Und krass. Das Ganze wurde so gemacht, um das Ganze noch absurder und weirder zu machen, waren das zwei LED-Screens nebeneinander und auf dem einen war dasselbe Bild wie auf dem anderen, nur dass auf der linken Tafel dieser Fingerabdruck ausgetauscht wurde und auf der rechten nicht. So konnte man halt denken, okay, der sieht diese beiden Wände und kann die irgendwie abgleichen, was aber unmöglich war beim Draufgucken. Und so hat man sich diese Wette angeguckt und war die ganze Zeit so, das ist unglaublich, wie funktioniert das? Also das kann doch nicht real sein. Und erst nach der Wette hat der Typ dann erklärt, was er macht. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar hat der Typ so einen Skill, den der sich selber angeeignet hat. Ich weiß gar nicht, ob das ein gängiger Skill ist. Und zwar heißt das Kreuzblick. Der Typ ist 3D-Artist. Also das heißt, der macht so 3D-Visualisierungen schon seit seiner Jugend und so. Ist richtig ein Nerd in diesem Bereich. Und der hat so eine
Kreuzblick?
Ja.
Ist der Profi-Skiler oder was?
Genau das ist er. Genau das. Der Typ stellt sich hin und kann mit seinen Augen so gezielt und in so einem Maße schielen, dass sich, weil vielleicht macht ihr das gerade mal, egal wo ihr gerade sitzt, ihr schielt jetzt mal so ein ganz kleines
bisschen. Überlappen?
Genau. Und wenn ihr so ein bisschen schielt, werdet ihr merken, dass die Objekte, die ihr anguckt, sich doppeln. Oder also sie sich so ein bisschen verschieben nach links und rechts. Und er wiederum kann so schielen, dass sich diese beiden Bilder, die er gesehen hat, übereinander legen und er die so halten kann, dass er an dieser einen Stelle, an dieser kleinen Stelle im Bild, merkt, dass irgendwas schimmert oder dass irgendein Fleck ein bisschen dunkler ist als der andere. Und das ist die Stelle, an der er erkennt, dass da ein anderer Fingerabdruck ist. Das fand ich unfassbar faszinierend. Deshalb gerne mal anschauen, vielleicht bei YouTube oder das wird es ja irgendwo geben. Das fand ich mal eine sehr gute Wette, weil da wirklich mal jemand was konnte.
Ja, das stimmt wohl.
Und
jetzt, wo die ganzen Leute jetzt das Schielen ausprobieren sollten, ganz Deutschland, alle DudeshörerInnen da draußen, alle, die im Auto sind, bauen gerade Unfälle.
Straight. Ja, genau. Wahrscheinlich, ja. Habt ihr den LKW von euch doppelt gesehen? Perfekt. Dann hören Sie jetzt bitte wieder auf zu schielen. Naja, auf jeden Fall, das war aber noch nicht die verblüffende Geschichte. Der Typ ist Wettkönig geworden und am nächsten Tag war ich mit Gregor am Weihnachtsmarkt und bin mit ihm am Stadtgarten entlang gelaufen und wir laufen da so und reden so ein bisschen über Wetten, dass und wie die Show war und dass wir es alles so ein bisschen peinlich fanden und sowieso, weiß ich nicht.
Standard
und haben dann aber auch über diese Wette geredet und haben gesagt, das war ja unglaublich, ne? Wie dieser Typ da bla 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 und plötzlich ruft uns von hinten eine Person irgendwas hinterher und wir drehen uns um und da steht eine Frau an einer Haustür und wir sagen so, Entschuldigung, weil wir es nicht verstanden haben, was sie gesagt hat und sie sagt, ja, das ist mein Mitbewohner und wir so, ach, bitte? Witzig. Und sie so, Ja, das ist mein Mitbewohner, über den ihr gerade sprecht. Ich bin gerade eigentlich nur hier ein paar Sachen abholen. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Lützerath. Und das ist nämlich diese Stadt, von der er auch die ganze Zeit bei Wetten, dass gesprochen hat. Weil die wird nämlich gerade für Braunkohle platt gemacht. Und sie versuchen, diese Stadt irgendwie zu erhalten. Da waren noch mehrere Leute im Publikum mit Schildern und so, die da irgendwie gesagt haben, rette Lützerath. Und dann drehen wir uns um und diese Frau sagt, das ist mein Mitbewohner. Wir haben gestern richtig gefeiert. Ich bin jetzt mal ganz kurz hier ein paar Sachen abholen und dann fahre ich auch wieder zurück nach Lützerath. Also wenn es geht, setzt euch ein für den Erhalt von Lützerath, sagt sie noch zu uns. Und wir stehen da völlig perplex. Und ich denke mir, das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Ja, das war die Mitbewohnerin vom Wettkönig von Wetten, dass.
Wo hat die gewohnt? Weiß sie die Adresse?
Soll ich sie sagen? Das hat sie verdient, ne? Also sie war, ja, nee. Aber also wirklich faszinierend. Das war wirklich Universe-Shit.
Wie alt war der?
Wie alt würdest du ihn schätzen? Das ist gemein jetzt, ne? Also ich würde ihn jetzt so roundabout 40.
Okay. Ja, alles okay. Man darf mal eine Schätzung abgeben.
Ich vermute, dass er so roundabout 40 war und wirklich verblüffend. Also ein wahnsinnig interessanter Skill, den wahrscheinlich vielleicht andere Leute auch haben, aber nicht wüssten, was man damit machen kann. Und ja. Also, verblüffend.
Und wofür wird das eingesetzt? Also du hast gesagt, er ist im 3D-Design-Bereich tätig und kann dadurch dann eben, ohne eine Brille aufzusetzen, 3D sehen oder was?
Genau.
Das
hat er so ein bisschen beschrieben. Er hat halt irgendwie früher schon in seiner Jugend sein Dorf Lützerath oder seine Stadt Lützerath, ich weiß gar nicht genau, wie groß das ist, hat er versucht, 3D zu modellieren, also nachzumodellieren und hat sich dann immer hingestellt und konnte durch diesen Kreuzblick sich das irgendwie schon so legen oder ausmalen oder konnte das halt einfach schon, hat sich das halt beigebracht, verblüffend. Er hat so ein bisschen erklärt, das war alles so ein bisschen konfus, Thomas Gottschalk hat die Welt nicht mehr verstanden, weil er sowieso gedacht hat, ja gut, mein Lieber, dann hier, ja, das ist toll, ja gut gemacht, mein Lieber, gut, dann verpiss dich. Aber sehr schön. Deshalb auf jeden Fall mal angucken. Das fand ich mal eine sehr gute Wette. Und dafür hat sich tatsächlich gelohnt, einzuschalten.
Gab es eine Baggerwette?
Es gab eine Baggerwette. Ist das denn? Ja, wusstest du, es gab eine Baggerwette. Und zwar natürlich. Ja, natürlich. Und zwar völlig klar. Das war aber auch logisch, dass es natürlich diese Wette gab. Und zwar hat eine Dame mit ihrem Bagger einen Bagger auf einer Seite balanciert. Also sie hat quasi balanciert und währenddessen mit der Schaufel, unter der Schaufel standen Eier und dann hat sie mit der Baggerschaufel die Eier ganz leicht runtergedrückt und die wurden von unten eingepiekst und durften dabei nicht kaputt gehen.
Natürlich. Ja, natürlich.
Na klar. Ja, sie hat es geschafft.
Well done, da hat sie es verdient.
Wo hat sie das? Ja, genau, der Thomas Gottschalk, der Spruch lag ihm auch auf den Lippen, als er eine Frau mit Bagger gesehen hat, war Thomas Gottschalk schon so, oh Gott, ich muss irgendwas dazu sagen.
Ich will alles sagen.
Eine Frau mit Bagger, das ist ja unüblich, dass eine Frau Bagger fährt. Das ist ja wirklich ein Ding. Sie hat es auf jeden Fall geschafft und ich habe mich danach auf jeden Fall auch gefragt, so jetzt mal for real, wie kommt man drauf? Das ist jetzt ja nichts, wo man durch Zufall sagt, ja, wir standen im Garten und dann haben wir Frühstück gemacht und ich habe gedacht, komm, heute tische ich das Frühstück mal mit dem Bagger auf und dann habe ich gemerkt, das funktioniert. A, wie kommst du drauf? Und B, wie probst du das? Es muss wahnsinnig strange sein, wenn es nicht in so einem TV-Studio stattfindet, das so zu Hause zu machen aus so einem Gag.
Ja, da muss schon echt viel Bier geflossen sein an so einem Sonntag, wo man sagt, naja, muss man auch nicht arbeiten, ne? Ja. So, sollen wir mal in den Bagger steigen?
Ja, und unsere Guck mal, Eier, ob den Bagger passieren versuchen, können. Ein paar Eier damit platt zu drücken, ohne sie kaputt zu machen, das ist eine gute Idee. Ja.
Da gab es auch mal bei Wetten, das gab es auch mal eine Wette, die fand ich auch besonders beeindruckend. Da habe ich mir aber auch gedacht, warum? Also, saugefährlich. Da hat jemand gewettet, er könnte Pfeile in der Luft fangen und ein anderer, also der schießt ihm Pfeil und Bogen und der andere fängt die Pfeile aus der Luft. So voll schnell. Wo ich mir auch dachte, so, Digga, das ist, Samuel Koch lässt grüßen, ey, ganz ehrlich.
Ja.
Uiuiuiui.
Wenn er sie mit dem Mund gefangen hätte, das wäre impressive gewesen.
Ja, das stimmt. Nee, er hat sie nur mit der Hand gefangen. Lame, oder?
Ja, Mann, richtig langweilig. Hat er es geschafft?
Ach, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon irgendwie jetzt ein paar Jährchen her.
No, he's dead.
Er hieß Wilhelm Tell.
Okay, Wilhelm Tell.
Er fängt sie mit Äpfeln.
Ja, das war auf jeden Fall Wetten, dass. Du hast nichts verpasst. Wie gesagt, das Video von dem Herren mit dem Kreuzblick könnt ihr euch nochmal anschauen. Und Ja, das wäre meine Empfehlung an dieser Stelle. Das sind die News aus Deutschland, von Deutschland nach Bali. Und ich würde sagen, damit sliden wir auch raus aus der heutigen Folge und finde es toll, dass wir es geschafft haben, auch heute über diese Distanz das möglich zu machen. Wir werden es auch nächste Woche nochmal möglich machen, korrekt?
Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt richtig lese, ist es, müssen wir noch nächste Woche und übernächste Woche.
Ach, also tatsächlich.
Wir müssen noch zweimal noch.
Zweimal, und das stecken wir, und da möchte ich eine Sache sagen, die muss ich nämlich an dieser Stelle noch sagen, weil wir haben jetzt sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Und wenn wir das heute nicht ansprechen, dann haben die Leute das Gefühl, wir wollen sie verarschen. David, es besteht uns noch eine kleine Sache bevor dieses Jahr. Und zwar bekommen wir zahlreiche Nachrichten von Leuten, die zu Recht und ist löblich, aber unseren Podcast sehr auffällig hören, sehr aufmerksam hören.
Ich weiß, was kommt.
Und haben uns darauf hingewiesen, dass sie uns auch bitte daran erinnern sollen, dass Jahr noch das Krippenspiel.
Ich hab's vermutet.
Wir müssen
verdammt sind die aufmerksam.
Ja,
oh Gott, man muss aufpassen, was man sagt. Und ich habe letzte Woche noch über eine Kackwurst, die meinen Po entgleitet, gesprochen.
Die
fällt mir nächstes Jahr auf die Füße, diese Wurst.
Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Also wir werden in irgendeiner Form, damals war es halt noch die Idee, dass wir das Krippenspiel nachstellen. Das sollte so eine Corona-Variante vom Krippenspiel werden. Wir werden dieses Jahr euch irgendwie eine Art von Krippenspiel liefern hier im Podcast. Wie das aussehen wird, lasst euch überraschen. Aber wir haben euch gehört und ihr habt natürlich absolut recht. Und Wettschulden, ne, Thomas Gottschalk-Style, sind Ehrenschulden. Und deshalb machen wir es natürlich.
Das stimmt. Ich würd's von Corona ein bisschen losgelöst lassen. Corona ist auch irgendwann wieder vorbei. Out. Und das, was wir produzieren, das ist ja für die Ewigkeit. Und Corona soll es nicht sein.
Nee, wir machen eine eigene Interpretation vom Krippenspiel dieses Jahr für euch. Das ist unser Versprechen an euch. Deshalb vielen lieben Dank fürs Hinweisen, vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören, sowieso jede Woche. Und in diesem Sinne würde ich sagen, David, ich wünsche dir sonnigste Grüße nach Bali.
Vielen Dank. Ich bin nach wie vor nicht auf Bali, also vielen Dank, dass du das immer noch denkst. Ich habe es jetzt aber schon gesagt.
Sonnige Grüße nach
Labuan Bajo.
Labum mit Jim Bumba.
Eine Sache muss ich noch vorwegnehmen, bevor wir uns tatsächlich jetzt final verabschieden. Liebe Leute, wir danken euch recht herzlich für all diejenigen von euch da draußen, die Tickets für unsere Tour 2023 gekauft haben. Diese Tour ist nun offiziell sold out.
Yes.
Es ist unglaublich.
Tatsächlich, ja.
Es macht wahnsinnig Bock und es erfüllt uns mit Stolz. Das hätten wir uns so tatsächlich nicht gedacht, nachdem wir mit der ersten Tour dieses Jahr erstmal auf die Bühnen gegangen sind und dann direkt die nächste Tour mit größeren Locations, mit mehr Städten auf die Agenda gepeitscht haben, dachten wir uns so, ja, mal locker Zeit, ein halbes Jahr, das wird schon. Wie lange hat es gedauert? 29 Tage?
29 Tage, dann war alles sold out. Also nicht mal einen Monat, um 7 Städte, 7 Shows auszuverkaufen. Und das ist wirklich unfassbar, vor allen Dingen in einer Zeit, in der viele Leute Probleme haben, fast Tickets zu verkaufen. Deshalb, das macht uns sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh und vor allen Dingen sehr, sehr dankbar. Deshalb, wir freuen uns sehr drauf. Es ist jetzt leider noch ein bisschen hin. Das ist so ein bisschen schade, dass wir jetzt, also wir sind jetzt heiß, auf die Bühne zu gehen. Müssen aber noch ein halbes Jahr warten, ihr auch. Aber wir freuen uns sehr drauf.
Ja, ihr habt Tickets, wir werden uns auf jeden Fall sehen, wir freuen uns mega. Vielen, vielen Dank jetzt an dieser Stelle und jetzt würde ich sagen, bei mir ist es sehr heiß gerade, ich muss die Klimaanlage jetzt wieder anmachen.
Ja, bei mir auch.
Draußen ist die Sonne untergegangen, die Hafenmeister rufen schon zum Feierabend auf, es ist Bettgehzeit bei mir.
Ja, dann geh du ins Bett, ich starte in den Tag. Und wünsche dir einen tollen Tag, aber auch euch allen da draußen. In diesem Sinne, sonnigste Grüße und wir singen.